Deutschlandfunk.
Die Klimaanlage. Das ist für manche jetzt wahrscheinlich ein Synonym für Komfort, für einen irgendwo auch teuren Luxus, der angesichts global steigender Temperaturen aber auch immer unerlässlicher wird. Aber was, wenn die Klimaanlage womöglich so etwas wie ein heimlicher Motor der Weltwirtschaft und eine der unterschätztesten Erfindungen der Wirtschaftsgeschichte ist? Wir gehen dieser steilen These heute nach.
Es geht um einen Ingenieur, der mit seiner Erfindung eigentlich nur eine Druckerei retten wollte, um einen Geschäftsmann, der unter dem Namen Ice King Kühlung zum globalen Business macht und um einen Premierminister aus Singapur, der kühle Luft für den wirtschaftlichen Aufstieg ganzer Staaten und Regionen verantwortlich hält.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Und damit herzlich willkommen zu What the Wirtschaft, dem Podcast eures Vertrauens, in dem es alle zwei Wochen um die großen und kuriosen Fragen der Weltwirtschaft geht. Heute mit mir, Gregor Lischka, und meinem Kollegen Markus Wolf. Hi.
Ja, hallo. Und wenn wir von Wirtschaft reden, dann reden wir ja oft über abstrakte Zahlen, Handelsüberschüsse, Arbeitsplätze etc. Dabei gibt es ja auch sehr konkrete, handfeste Gegenstände und Geräte, die sehr viel über die Wirtschaft erzählen, die aber vielleicht auch unsere Art zu wirtschaften einmal komplett vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Geräte, die quasi so innovativ waren, dass sie die Produktivität ganzer Nationen entfesselt oder unseren Alltag revolutioniert haben. Wir nennen mal drei: der Webstuhl, die Dampfmaschine oder das Smartphone.
Quasi so etwas wie die Hall of Famer der Wirtschaftsgeschichte. Es gibt halt aber auch Geräte, die sind eher ein bisschen subtiler unterwegs. Geräte nämlich, die heimlich, still und eher leise die Wirtschaft revolutioniert haben, beziehungsweise irgendwo auch die Wirtschaft auf ihren Schultern tragen. Und daher wollen wir in zwei Sommerspezialfolgen genau diese stillen Helden mal nach vorne in die erste Reihe stellen. Wobei still stimmt in diesem Fall auch nicht ganz.
Ich glaube, das hören manche Leute ja zur Entspannung auch, ne? Sowas
bei YouTube. White Noise.
Genau.
Ja. Ja, das, was ihr hört, ist eine handelsübliche Klimaanlage. Markus hatte in der vergangenen Woche bereits das vermeintliche Wirtschaftswunder Waschmaschine vorgestellt. Wer diese Folge nicht gehört hat, da ging es um die steile These eines südkoreanischen Ökonomen, dass die Waschmaschine für die wirtschaftliche Entwicklung der Welt relevanter war als das Internet.
Die Waschmaschine, auch bekannt als der vermeintlich größte Arbeitsmarktbooster der Geschichte, hört gerne mal in die Folge rein, beziehungsweise folgt uns ohnehin mal gerne in unserem Feed. Werbung Ende.
So, und das heutige Gerät, die Klimaanlage, hat es aus einem etwas anderen Grund in die Folge geschafft, nämlich weil wir auf die These gestoßen sind, dass die Klimaanlage unter Umständen überhaupt erst die Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Staaten gelegt hat. Ein Hot Take, für den wir jetzt mal einen kühlen Kopf bewahren wollen.
Und wir starten diese Geschichte bei einem römischen Imperator, der hunderte Menschen ins Gebirge schickte, um Schnee zu holen.
Und die Geschichte dieses möglicherweise heimlichen Champions der Weltwirtschaft, der Klimaanlage, die beginnt nämlich mit dem römischen Kaiser Elagabal im 3. Jahrhundert nach Christus. Die Quellen dazu sind recht wild, muss man sagen, und es gibt unter anderem einen Weltartikel, den wir euch auch gerne in die Shownotes legen, und der beinhaltet den Satz, dass Elagabal als der verkommenste aller römischen Imperatoren gilt.
Und das nötigt einem ja auch schon Respekt ab. Das will schon was heißen. Die Konkurrenz war ja bekanntlich auch gar nicht so schlecht und auch recht stark, was das angeht.
Genau. Im alten Rom wurden ja auch gerne mal Pferde zu Senatoren angeblich ernannt. Und Elagabal gilt deswegen unter anderem als besonders dekadent, weil er sich angeblich Edelsteine ins Essen mischte. Also Rubinen und Rosinen morgens sozusagen einmal rein. Aber wir wollen über Elagabal sprechen, weil er vielleicht als so etwas wie der Vater der Klimaanlage bezeichnet werden könnte. Angeblich war Elagabal nämlich sogar so dekadent, dass er 1000 Sklaven in die Berge schickte, um dort Schnee zu sammeln. Und diesen Schnee sollen die Sklaven dann angeblich in seinen Gärten wieder abgeliefert haben. Und die Idee dahinter war, dass diese Berge aus Schnee dann die Luft kühlen, die in sein Anwesen weht. Ob die historischen Quellen da tatsächlich so korrekt sind oder ob es sich einfach um eine besonders fiese Rufmordkampagne handelte, da ist sich die Geschichtsschreibung bis heute übrigens nicht ganz einig. Aber man sieht anhand dieser dann doch etwas verrückten Anekdote zumindest, anscheinend gab es schon in der Antike ein bisschen Fantasie oder den Wunsch, die Kontrolle über das Wetter zu gewinnen und das Leben bei heißen Temperaturen angenehmer zu gestalten.
Wie man Elagabal auch erinnern mag, dieses Prinzip, Schnee oder Eis aus kalten Gefilden in wärmere zu transportieren, um dort für Abkühlung zu sorgen, das ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Der US-amerikanische Unternehmer Frederick Tudor baut nämlich im 19. Jahrhundert ein richtiges Geschäft damit auf, Eisblöcke aus dem kalten Nordosten der USA und aus Kanada ausschneiden zu lassen, in Schichten aus Sägemehl zu isolieren und das dann in alle Welt zu verschiffen, über die Karibik, Rio de Janeiro bis Hongkong. Eisblocklieferando quasi. Und auch wenn sich diese Idee erstmal wirklich bescheuert anhört vielleicht und er dafür am Anfang auch tatsächlich nur Spott und Schulden erntete, freut euch auf einen mittelgroßen What-the-fuck-Moment. Frederick Tudor behält man in den USA auch als den Ice King in Erinnerung. Der sogenannte Eiskönig aus Boston ist mit diesem Geschäft damals nämlich so erfolgreich. Tudors Eisblöcke to go waren zeitweise einfach eines der wichtigsten Handelsgüter im Nordosten der USA und Tudor schaffte es damit nach heutigen Maßstäben zum hundertfachen Millionär.
Ice King ist natürlich auch ein sehr mächtiger Spitzname, wäre vielleicht auch nochmal eine ganz eigene Folge wert. Aber man sieht, Kühlung und Klimatisierung ist offensichtlich schon ziemlich lange ein großer, vielleicht sogar riesiger Business Case. Das Madison Square Theater nutzte zum Beispiel im 19. Jahrhundert zeitweise rund 4 Tonnen von diesen Eisblöcken pro Vorführung, um in Kombination mit einem großen Ventilator damit die Luft zu kühlen. Und damit sind wir dann aber auch an dem Ort, an dem die moderne Klimaanlage, das vielleicht unterschätzteste Wirtschaftswunder der Welt, dann tatsächlich ihren Ursprung findet. Und zwar in im Betondschungel, aus dem die Träume sind. In New York City. Am Anfang der modernen Klimaanlage steht nämlich gar kein Luxusproblem, dass irgendein reicher Mogul oder Kaiser irgendwie gerne kühlere Wohnräume oder Theater hätte, sondern da treffen, wenn man so will, letztendlich ein ganz banales ökonomisches Problem und der Zufall zusammen.
Es ist der Sommer 1902, es ist heiß in New York und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass eine New Yorker Druckerei tatsächlich nicht mehr vernünftig ihre Papiere bedrucken kann, ohne dass alles zerknittert. Also ruft diese Druckerei eine Firma für Heizlüfter zur Hilfe mit der Bitte, ob die nicht etwas gegen diese verdammt hohe Luftfeuchtigkeit unternehmen können. Und im zarten Alter von 25 Jahren entwickelt der Ingenieur Willis Carrier einen Apparat deshalb, der die Luft trockener macht und der, wie es der Zufall will, gleichzeitig den Nebeneffekt hat, dass die Luft kühler wird.
Apparatus for Treating Air, also Luftbehandlungsapparat, nennt Carrier sein Patent dafür. Die technischen Details ersparen wir euch. Im Prinzip geht es aber darum, dass Luft angesaugt wird und dann an Spulen vorbeigeführt wird, die Kühlmittel beinhalten. Es ist eigentlich dasselbe Prinzip, nachdem auch ein Kühlschrank oder eine Wärmepumpe funktioniert. Willis Carrier sieht damals aber schon jede Menge Potenzial darin und gründet ein Klimatisierungsunternehmen namens Carrier, das bis heute auch noch ein globaler Player auf diesem Markt für Klimaanlagen ist. Und der Rest ist mehr oder weniger Geschichte. Die Klimaanlage tritt ihren globalen Siegeszug an. Zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie. Wer als Kinobesitzer damals etwa eine Klimaanlage hat, für den ist das ein enorm wichtiger Wettbewerbsvorteil. Für Privatleute erobert die Klimaanlage dann nach dem Zweiten Weltkrieg den Massenmarkt in den USA, werden im Jahr 1948 zum Beispiel noch 74.000 Klimageräte pro Jahr verkauft, sind es im Jahr 1953 schon bereits über 1 Million verkaufte Klimageräte, also fast eine Vervierzehnfachung des Absatzes innerhalb weniger Jahre. This lucky baby will sleep quietly through the night. Yes, no matter how high the temperature goes outdoors, this baby's RCA air conditioner will keep his room filled with cool, dry, fresh air and keep that room so comfortable and quiet, he'll never need a middle of the night lullaby. Im Prinzip waren die USA quasi schon vor 70 Jahren so weit, wie ich es mir jetzt gerne gewünscht hätte in diesem Sommer, dass auch ich mal ruhig schlafen kann. Und tatsächlich ist diese Verbreitung der Klimaanlage für die Besiedlung des sogenannten Sunbelts von Bedeutung, also den traditionell sehr heißen und zum Teil auch schwülheißen Gebieten in den USA, vom südlichen Kalifornien über Arizona, Texas bis rüber nach Florida. Denn genau ab dieser Zeit, in der die Klimaanlage flächendeckend Verbreitung findet und ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Temperaturen ermöglicht, erleben diese Gebiete, die traditionell eher ärmlich und dünn besiedelt waren, einen waschechten Bevölkerungsboom.
Man muss fairerweise dazu sagen, es gibt in der Forschung auch eine Debatte, ob wirklich Annehmlichkeiten wie die Klimaanlage der wichtigste Punkt waren oder andere Punkte wie etwa die vergleichsweise günstigen Preise für Bauland in den Südstaaten. Eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2007 kommt zu dem Schluss, dass eher Letzteres der Fall war, aber relativ unbestritten ist, dass Klimaanlagen eine Rolle gespielt haben und dass sie das Leben in den USA ziemlich verändert haben. Klimaanlagen haben sogar die Welt der Architektur auch verändert. Vorher musste man ja in heißen Gegenden die Gebäude so bauen, dass sie vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Und erst aufgrund der Entwicklung von Klimaanlagen konnte man ab den 50er Jahren überhaupt die heute typischen Hochhäuser bauen, die rundum verglast sind.
So, und mittlerweile haben in den USA über 90% aller Haushalte eine Klimaanlage. Japan liegt auch bei ca. 90%. Generell ist Asien bei Klimageräten ganz vorne dabei und der Markt für Klimaanlagen wird mittlerweile auch vor allem von japanischen und chinesischen Herstellern wie Mitsubishi, Daikin und Midea dominiert. Das sind die Ice Kings der Moderne sozusagen. Und deren Zukunftsaussichten und auch die der gesamten Branche sind aufgrund der Klimakrise und der nötigen Investitionen in entsprechende Anpassungsmaßnahmen natürlich auch ziemlich rosig. Große Teile Afrikas und Europas gelten zum Beispiel noch als absolut unterversorgt, was Klimageräte angeht. Und die Internationale Energieagentur geht deshalb auch davon aus, dass bis Mitte dieses Jahrhunderts etwa 5 Milliarden Klimageräte weltweit im Einsatz sein werden. Also es würde im Prinzip bedeuten, auf 2 Menschen käme eine Klimaanlage. Und damit würde ich sagen, mit diesen Wachstumsprognosen, da kann der Webstuhl nicht mithalten.
Und damit kommen wir zu einem Land, für das die Klimaanlage womöglich eine noch viel größere Bedeutung hatte, als nur Komfort zu liefern. Ein Land, das in den 60er Jahren noch eine vergleichsweise arme, schwülheiße Hafenstadt war und das jetzt eine glitzernde Finanzmetropole ist. Die Rede ist von Singapur. Und diesen Aufstieg, den verdankt Singapur laut seinem langjährigen Premierminister vor allem der Klimaanlage.
Und um euch ein Bild davon zu geben, wie omnipräsent Klimaanlagen in Singapur, also diesem Land, das mittlerweile eines der reichsten Länder der Welt ist, sind, hören wir mal Hermes Chika zu. Der sitzt an einem Tag nämlich in einem Café in Singapur und zählt die Klimaanlagen, die da überall um ihn herum an den Apartmentblöcken hängen.
Ich war in einem Kaffeeladen und habe da mal die Klimaanlagen durchgezählt und dann gerechnet. Stellt sich raus, es gibt 8 bis 10 Millionen Klimageräte in Singapur.
Hermes Chika ist von Albanien nach Singapur ausgewandert und als er in Singapur sieht, wie viele Millionen von Klimaanlagen es dort gibt und was das für ein riesiger Markt dementsprechend sein muss, da entscheidet er sich, ein Klimaanlagen-Wartungsunternehmen zu gründen.
Du brauchst gerade mal 1% Marktanteil und schon hast du ein Multimillionen-Dollar-Geschäft. Also habe ich am nächsten Tag $300 bezahlt, um eine Firma zu gründen. Ich habe es einfach gemacht.
Es gibt eine Doku vom Fernsehsender Channel News Asia über ihn mit dem Titel Warum dieser Albaner nach Singapur auswanderte, um Klimaanlagen zu reparieren. Könnt ihr euch gerne angucken. Link packen wir in die Shownotes.
Ja, und dass es in Singapur so viele Klimaanlagen gibt, die das Leben in dieser Tropenstadt angenehmer machen, ist womöglich gar keine Folge des enormen Wohlstands, der in dieser Stadt in den letzten 60 Jahren eingezogen ist, sondern es könnte vielleicht sogar umgekehrt sein, dass der Wohlstand in Singapur eher eine Folge der vielen Klimaanlagen ist, die da überall am Sohn sind. Und diese These haben jetzt nicht wir zwei uns ausgedacht, sondern die kommt von Lee Kuan Yew, dem Politiker, der fast 50 Jahre lang in der Regierung von Singapur saß, 30 Jahre davon an der Spitze als Premierminister.
So, man kann an dieser Stelle jetzt natürlich auch viele kritische Worte auch über Lee Kuan Yew verlieren, der Singapur über Jahrzehnte sehr autokratisch regiert hat. Das wollen wir hier auch gar nicht unter den Teppich kehren. Unser Fokus auf ihn ist aber dadurch begründet, dass er im Jahr 1999 gegenüber dem Wall Street Journal eine, sagen wir mal, steile These formuliert hat. Damals, in dem Jahr vor der Jahrtausendwende, fragt das Wall Street Journal nämlich berühmte Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und internationaler Politik, was aus ihrer Sicht so die wichtigste Erfindung des Jahrtausends gewesen sei. Und da heißt es dann in den Gastbeiträgen der ganzen CEOs, Nobelpreisträger und Diplomaten natürlich, ja, das war der Buchdruck. Der eine schreibt, die Vereinten Nationen waren das. Der damalige Chef der Bundesbank schreibt in dem Beitrag, ja, das war natürlich die Demokratie. Und Lee Kuan Yew schreibt in seinem Gastbeitrag aber, The humble air conditioner has changed the lives of people in the tropical regions.
Die schlichte Klimaanlage war es, die das Leben der Menschen in den tropischen Regionen verändert hat. Vor der Klimaanlage ließen die geistige Konzentration und mit ihr die Qualität der Arbeit nach, je heißer und schwüler der Tag wurde. Heute sind die Lebensverhältnisse mit denen der gemäßigten Zonen vergleichbar geworden.
Also er hat auf jeden Fall den Preis gewonnen für die überraschendste Innovation, die da genannt wurde, oder den überraschendsten Fakt, den man reinwerfen kann.
Auf jeden Fall sehr stark mit der Klimaanlage gegen den Buchdruck anzutreten. Man merkt, er ist vielleicht auch eher ein speziellerer Typ. In dem Gastbeitrag beim Wall Street Journal dreht er im Anschluss auch noch ein bisschen frei, muss man sagen.
Die ideale Erfindung wäre eine leichte klimatisierte Unterwäsche aus Polyester, die an Hals, Handgelenken und Fußgelenken abschließt und batteriebetrieben ist. Dann könnte jeder bei seiner optimalen Temperatur arbeiten und die Zivilisation könnte sich über alle Klimazonen hinweg ausbreiten.
Also tatsächlich vielleicht auch gar nicht so doof, gerade für Leute, die draußen arbeiten müssen, in der prallen Sonne, auf dem Dach, wie auch immer. Wir warten auf jeden Fall noch darauf, dass jemand diese Erfindung in die Tat umsetzt. Und ein bisschen hat es mich in der Originalität auch an den Take von dem südkoreanischen Ökonomen aus unserer letzten Folge erinnert, der zum Beispiel auch über Nudeln gerne anscheinend schreibt und ihre ökonomische Bedeutung. Aber Lee Kuan Yew hat seinen Hot Take gut 10 Jahre später auch nochmal bestärkt und gegenüber der Zeitschrift New Perspective Quarterly in Bezug auf den wirtschaftlichen Aufstieg Singapurs in seiner Amtszeit gesagt:
Die Klimaanlage war vielleicht eine der wegweisendsten Erfindungen der Geschichte. Das Erste, was ich nach meinem Amtsantritt als Ministerpräsident gemacht habe, war, in den Gebäuden, in denen die Beamten arbeiten, Klimaanlagen installieren zu lassen. Das war entscheidend für die Effizienz der öffentlichen Verwaltung.
Man könnte das auch so übersetzen. Das Netz aus Klimaanlagen in dieser tropischen Großstadt ist nicht nur ein Komfortplus, sondern fast schon so etwas, wenn man so will, wie eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Infrastruktur. Eine Infrastruktur, die ähnlich wie Straßen, U-Bahnen und das Internet dafür sorgt, dass effizientes Arbeiten und modernes Wirtschaften überhaupt möglich ist.
Gleichzeitig muss man sagen, diese These von der Klimaanlage als Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufstieg Singapurs, die können wir natürlich jetzt nicht genau belegen. Wir haben tatsächlich auch keine Studien gefunden, die dieser Frage genau nachgehen, wenn vielleicht auch ein bisschen speziellere Studien aus der Wirtschaftswissenschaft. Es ist klar, dass dann natürlich eine ganze Reihe anderer Faktoren ins Spiel kommen, auch wirtschaftspolitische Entscheidungen der Regierung, die geopolitische Lage, das Verhältnis zur alten Kolonialmacht etc. und vielleicht, was man für Anreize setzt, um die Finanzbranche anzuziehen.
Trotzdem ist es natürlich belegt, dass die Leistungsfähigkeit von uns Menschen bei großer Hitze tatsächlich massiv nachlässt. Es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, dass die Arbeitsproduktivität bei Raumtemperaturen über 26 Grad deutlich absinkt. Außerdem schläft man deutlich schlechter, sodass indirekt selbst in einem klimatisierten Büro oder bei Arbeiten an der frischen Luft die Produktivität abnimmt. Was die Hitze mit einem und der eigenen Leistungsfähigkeit macht, ich glaube, das müssen wir auch niemandem erzählen, das haben wir, denke ich mal, alle auch in Deutschland in diesem Sommer am eigenen Leib gespürt.
Ja, und vielleicht nur zum Vergleich. In Singapur klettert die Temperatur einfach fast an jedem einzelnen Tag im Jahr über die 30-Grad-Marke bei gleichzeitig deutlich höherer Luftfeuchtigkeit. Also ob auch diese Finanz- und Handelsmetropole Singapur mit gläsernen Hochhäusern und Bankentempeln heute so groß und glitzernd wäre ohne Klimatisierung, man kann da zumindest mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Also wir kommen ja hier langsam zum Ende unserer Folge. Unterschätzen sollte man die Klimaanlage in ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen in manchen Regionen auf jeden Fall nicht. Und auch aus Fragen des Gesundheitsschutzes ist die Klimaanlage natürlich unbestritten super wichtig.
Und trotzdem gibt es da ja ein extrem wohlhabendes Land, in dem bei Hitzewellen 30 Grad auf der Geburtsstation herrschen und alte Leute in Dachgeschosswohnungen und unklimatisierten Altenheimen dahin vegetieren. Und dieses Land ist Deutschland.
Oh, if you did not know, in Germany, there's no AC at all. Like, air conditioning is just, it's not a thing here at all. Like, AC in Germany stands for a crime. It doesn't stand for air conditioning, because having it is a crime here.
Wir hören hier einen leicht sarkastischen Clip, könnte man sagen, von dem Account Kaiser Chris, einer US-Amerikanerin, die in Deutschland lebt und sich in diesem TikTok-Video über die nicht vorhandene Klimaanlagenkultur in Deutschland lustig macht.
Then you go to hospitals and all the patients are on their last breath and they're like, because they literally are sitting in a hot oven all day.
Wie gesagt, leicht sarkastische Übertreibung, aber sie attestiert uns Deutschen hier angesichts global steigender Temperaturen da auch eine ordentliche Portion Realitätsverweigerung.
The way we survive without AC in Germany is one, be in denial. Hey Klaus, it's pretty hot in your house right now. No, it's not. It feels great.
Also mal kennenzulernen, wie Amerikaner unsere Namen, also den Durchschnittsnamen der Deutschen ungefähr sehen. Klaus scheint
es
zu sein.
Klaus.
Ja. Ja, ist also Klaus. Wir wollen am Ende jetzt dieser Folge keine Werbung dafür machen, dass ihr euch jetzt alle unbedingt eine Klimaanlage kauft oder den Vermieter darum bittet, eine bei euch einzubauen. Aber man kann natürlich die Frage stellen, vor allem wenn man diese Stimmen aus dem Ausland hört, braucht es vielleicht in Deutschland mehr Klimageräte, gerade in Altenheimen, gerade in Krankenhäusern, gerade vielleicht in Dachgeschosswohnungen. Das wäre vielleicht eine Debatte, die man mal führen könnte.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsportals Verivox nutzen auch heute schon tatsächlich 23% aller Haushalte eine Klimaanlage. Ich konnte die Zahl, to be honest, gar nicht so richtig fassen, weil ich niemanden kenne, der eine hat. Aber der Großteil davon nutzt auch laut dieser Umfrage tatsächlich diese portablen Geräte, wo man einen Schlauch aus dem Fenster hängt. Und die sind dann ja auch deutlich ineffizienter als so fest verbaute Geräte. Und dementsprechend sind die auch nochmal deutlich klimaschädlicher.
Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum in Deutschland viele Menschen bisher so skeptisch gegenüber Klimaanlagen sind oder waren. Also, dass diese Geräte eben viel Strom verbrauchen. Und dann kommt halt noch dazu, dass sich dieser Mythos in Deutschland ja immer noch ziemlich hält, dass Klimaanlagen oder kalte Zugluft krank machen würden.
Wobei man in Bezug auf das Klimaargument natürlich sagen muss, das ist jetzt meine Meinung, im Sommer ist ja eigentlich jede Menge Solarstrom verfügbar und wenn der auch bald in größeren Mengen auch mal vernünftig gespeichert wird, dann sollte es da beim Stromverbrauch eigentlich kein größeres Problem mehr geben in Deutschland. Zumal, und das ist vielleicht für manche auch nochmal ein kleiner Aha-Effekt jetzt zum Ende als Rausschmeißer, fest verbaute Klimageräte sind ja auch nichts anderes als Luft-Luft-Wärmepumpen und die können auch wunderbar dabei helfen, dass Leute, die sonst noch eine Gas- oder Ölheizung zu Hause nutzen, auf Heizen mit erneuerbaren Energien umsteigen. Deshalb werden diese Geräte auch tatsächlich genauso gefördert wie normale Wärmepumpen. Sprich, was jetzt die negative Ökobilanz von Klimageräten angeht, die wird vielleicht in diesem Kontext mittlerweile etwas überschätzt in Bezug auf ihre ökonomische Bedeutung. Das können wir am Ende dieser Folge aber, glaube ich, festhalten, wird die Klimaanlage, glaube ich, von vielen definitiv unterschätzt.
Auf jeden Fall, denn wir haben heute gelernt, dass die Klimaanlage ein wirklicher Business Case ist. Wir erinnern uns an die 5 Milliarden Klimageräte, die womöglich bis Mitte des Jahrhunderts laut IEA auf dem Planeten surren werden und dass dieser Business Case auch viel älter ist, als man vielleicht so denkt. Man konnte mit Klimatisierung nämlich schon im 19. Jahrhundert anscheinend ganz gutes Geld verdienen. Wir erinnern uns an den Ice King aus Boston.
Und es gibt ja auch einige Hinweise darauf, dass die Klimaanlage auch volkswirtschaftlich enorme Effekte hat, beziehungsweise die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen stark oder zumindest etwas beeinflusst hat. Stichwort die Erschließung des Sunbelts in den USA und unser gedanklicher Trip nach Singapur, wo Klimageräte auch so etwas wie ein Teil staatlicher Wirtschaftspolitik waren. Und vielleicht werdet ihr euch ja auch noch eine gewisse Weile an diesen Premierminister erinnern, der die Beamtenstuben in Singapur mit Klimageräten ausrüsten ließ und am liebsten allen Menschen klimatisierte Unterwäsche aus Polyester zur Verfügung stellen würde. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser zwei Sommerspezialfolgen. Wir hatten in der letzten Folge die Waschmaschine vorgestellt als vermeintliches Wirtschaftswundergerät. Diese Woche die Klimageräte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass es bei beiden Geräten ja so eine Erzählung gibt, dass die wahnsinnige Effekte haben, also dass die Waschmaschine vermeintlich der größte Arbeitsmarktbooster der Geschichte sind, weil sie plötzlich Frauen ermöglicht haben soll, am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Und bei den Klimageräten gibt es ja auch noch diese große Geschichte, dass sie sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung in den Tropen überhaupt erst freigeschaltet hat. Und bei beiden muss man natürlich jetzt, glaube ich, am Ende sagen, dass diese ganz große Story nicht so ganz immer zutrifft.
Ich glaube, es schwingt so ein bisschen mit, dass viele Menschen sich in ihre bestimmte Geräte vielleicht verliebt haben und auch in die Geschichten, die sie darum erzählen, dass die wirklich das Leben verändert haben. Das mag ja auch für einzelne Menschen stimmen. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ist das Bild dann meistens komplexer. Aber trotzdem sehr interessant und ich glaube, man kann, das war ja auch unser Punkt mit den Folgen, sehr viel anhand von einzelnen Geräten oder praktischen Erfindungen erzählen. Wenn euch jetzt selber ein Gerät oder eine Erfindung einfällt, wo ihr sagt, komplett unterschätzt, die müsste man doch mal in diese Reihe hier stellen oder ihr habt Anmerkungen, Kritik, Lob oder was auch immer, schreibt uns gerne an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. In jedem Fall hoffen wir, dass die Geschichte der Klimaanlage und der Waschmaschine euch genauso begeistert haben wie uns.
Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und Markus Wolf.
Der Faktencheck kam von Merle Körber und Katrin Krautwasser.
Die Produktion hatte Uwe Bräunig.
Und die Redaktion hatte Michael Bördecker. Und wir haben zum Schluss noch einen Hörtipp mit Wirtschaftsbezug für euch. In unserem Deutschlandfunk Nova Podcast Facts and Feelings geht es ab und an auch um Geld. Zum Beispiel um die Frage, warum gerade Frauen tendenziell öfter Angst davor haben, Geld zu investieren als Männer. Diesen Podcast, wie auch alle anderen Folgen von uns, findet ihr in der Deutschlandfunk App.
In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt cool und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.